Ich hatte die Gemeinde befragt, welche Themen, welche Bibelstellen euch interessieren, welche Themen, welche Bibelstellen wir hier in den Predigten in 2016 und darüber hinaus behandeln sollen. Und es kamen, ich glaube, 14 Vorschläge rein. Die haben wir letzten Sonntag in der Gemeindestunde recht ausführlich besprochen. Und wir werden im Laufe der Zeit diese Themen umsetzen. Fast alle, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz orientiert, aber ich denke, die meisten auf jeden Fall. Und eins dieser Themen möchte ich heute vorweggreifen. Und ich habe deswegen dem Ganzen den Untertitel gegeben, eine Frage von der Gemeinde, eine Antwort für die Gemeinde. Jetzt ist die Frage, was war die Frage? Und ich habe mit meinen Kindern drüber gesprochen und ich meinte, naja, wir werden über das böse S-Wort reden. Und die erste Idee war, Sexualität. Nein, das ist nicht das Thema. Dann kam ein kleinerer Bürger meiner Familie auf die Idee, dass das nicht nur mit S beginnt, sondern mit SCH. Meinte ich, nein, auch das ist es nicht. Sondern tatsächlich ist es eine ganz einfach wirkende Frage, nämlich die Frage, was ist Sünde? Ich muss mich für das Thema nicht rechtfertigen und entschuldigen, es kam ja aus der Gemeinde und wurde von der Gemeinde auch abgenickt. Und doch, danke. Stimmt, ich habe den Tisch rübergezogen, damit war der Blumenstrauß wieder drin. Tut mir leid. Aber wir gucken ab und zu nach. Ich kann ja ab und zu mich hier hinstellen, damit die Blumen gewürdigt werden. Ich muss mich für das Thema Sünde nicht rechtfertigen. Im Gegenteil, es ist ein Thema, was wir tatsächlich als Gemeinde betrachten sollten. Und doch könnte jetzt besteht eine gewisse Gefahr in den Köpfen. Sünde. Ich komme heute früh nach Hause. Was will der Typ dazu schon sagen? Denn Sünde, das ist das, wo Gott dagegen ist. Fertig. Ja, ist das Thema wirklich so einfach? Ist damit wirklich alles gesagt? Hat dieses scheinbare Wissen einen Einfluss auf meine Lebensführung? Ein Beispiel soll das hinterfragen. Wenn jemand gefragt wird, was ist eine Frau? Dann könnte der Befragte antworten, naja, eine Frau ist etwas ganz anderes als ein Mann. Bei dieser Antwort würden fast alle Menschen zustimmen, bis auf jene 3%, die immer irgendwo Einwände mit etwas haben. Aber welche Frau würde sich mit einer solchen Definition ausreichend beschrieben fühlen? Noch mehr, inwiefern würde dem Fragesteller diese Antwort denn helfen im Umgang mit Frauen? Es wäre eben leider keine Hilfe, selbst wenn die Antwort in gewissen Aspekten ja richtig ist. Eine Frau ist halt anders als ein Mann. Und deswegen möchte ich mich mit euch heute zusammen eine Forscherbrille aufsetzen und mir diesen Begriff Sünde genauer angucken. Tiefer gucken. Mehr als nur oberflächlich denken. Ich möchte für euch eine Definition für Sünde vorstellen und mit Hilfe dieser Definition Sünde aus 5 Blickwinkeln betrachten. Und wenn ihr am Ende die 5 Blickwinkel wiedergeben könnt, dann habe ich mein Ziel erreicht. Alles andere ist nur Untermalung, Grundrauschen. Vielleicht ist es sogar mehr. Aber versteht bitte der Versuchung, dieses Thema akademisch anzugehen. Es geht heute nicht nur darum, einen Begriff zu filetieren und zu analysieren. Das Thema mag nach Bibelstunde riechen, was für mich ein Wohlgeruch wäre. Und wir werden es auch durchaus dieser Fragestellung systematisch widmen. Meine Hoffnung ist aber, je tiefer dein Verständnis von Sünde wird, desto größer, voller und inhaltsreicher wird dein Lob dessen sein, der dich von dieser Sünde reingewaschen hat. Sünde ist ekelhaft. Sünde ist tödlich. Oder wie Paulus an einer Stelle formuliert, Sünde ist überaus sündig. Und von dieser Sünde hat uns Jesus Christus durch seinen Tod und durch den Glauben daran gerechtfertigt. Und nur deshalb haben wir Frieden mit Gott, Römer 5, Vers 1. Wir haben Frieden mit Gott, weil er uns gerechtfertigt hat, weil er uns reingewaschen hat von dieser Sünde. Und deswegen müssen wir wissen, was Sünde ist. Der Heilige Geist hat uns geheiligt. Was bedeutet, dass er uns von dieser Sünde abgesondert hat? Er hat eine Distanz gemacht. Aber derselbe Geist fordert im Alten wie im Neuen Testament uns auf, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn wir das alles betrachten, das ist nur ein Warmmacher hier, wenn wir das alles betrachten, dann wird uns vielleicht eine systematische Betrachtung dieser Frage nicht langweilig sein, sondern hoffentlich bedeutsam. Damit keiner mehr leugnen kann, dass wir heute eigentlich eine Bibelstunde haben, gibt es ein Skript für denjenigen, der will. Ist zusammengetackert, schnappt euch ein Exemplar. Kannst du um? Einfach mal irgendwie intelligent rumgeben. Ich habe 35 Exemplare gedruckt, nie wissen, wie viele Leute hier kommen. Und das Siegener Land habe ich natürlich überhaupt nicht gefragt, ob irgendjemand vorbeikommt. Musstet ihr ein Visum beantragen oder durftet ihr einfach so kommen? Einfach so, das ist, ach, diese Freizügigkeit in der EU ist einfach genial. Bei so einem Skript könnt ihr jetzt sagen, okay, wunderbar, der Typ hat alles aufgeschrieben, ich muss nicht mehr zuhören. Spätestens ab Zeile 34 merkt ihr, dass es Lücken gibt im Text. Das heißt, ihr müsstet irgendwie schon aufpassen, um die Lücken zu füllen. Wer sagt, oh, das lenkt mich ab, ich habe hier genau das, was der Typ da vorne erzählt und jetzt lese ich, dann höre ich aber nicht mehr zu. Wenn euch das ablegt, dann legt das Skript beiseite. Es soll einfach nur eine Hilfe sein, wenn ihr möchtet, aber ihr müsst entscheiden, wie ihr am besten Dinge aufnehmen könnt. Nur hören, lesen und hören, lesen, ab und zu mal zuhören, nach 10 Minuten fragen, wenn wir auf Seite 11 sind, ja, was kommt denn auf Seite 1 in die Lücke? Also das macht Unterricht richtig spannend, wenn alle versuchen, dabei zu bleiben. Für denjenigen, der sagt, ich würde das Skript gerne haben, aber ich mag es jetzt nicht ausfüllen, der kann auch gerne auf meine Internetseite gehen, die steht in der ersten Zeile, bibelunterricht.de. Da gibt es das Skript auch in ausgefüllter Fassung. Das heißt, wenn euch das so sehr ablenkt, jetzt auf meine kleinen Linien die richtigen Wörter zu schreiben, dann lasst es sein, könnt ihr gerne das komplette Skript mit ausgefüllten Lücken von bibelunterricht.de herunterladen. Was ist also Sünde? Ich bin jetzt in Zeile 32. Links am Rand stehen immer die Zeilennummern, damit ich euch schnell einphasen kann, wo wir sind. Was ist Sünde? Nicht nur allgemein, sondern ganz konkret. Wenn wir uns mit Sünde beschäftigen, dann würde der Theologe sagen, wir befinden uns im Bereich der Hamartiologie. Das Wort Hamartiologie kommt vom griechischen Wort Hamartia. Das ist nichts anderes als die Sünde. Und normalerweise behandelt man das an Bibelschulen im Bereich Dogmatik, einer Sammlung von Lehren, oder im Bereich Ethik. Je nachdem, wie viel Zeit der Lehrer hat, hat er vielleicht so richtig Zeit, Ethik einzeln zu unterrichten. Ethik ist die Lehre vom richtigen und falschen Denken und Tun. Eins ist wichtig, Gott hasst Sünde, obwohl er den Sünder liebt. Diesen Spruch kennen wir alle, der ist uns jetzt, denke ich, bekannt. Und trotzdem dürfen wir nicht dieses eine nur sehr betonen. Gott liebt den Sünder. Das stimmt ja. Das ist eine klare Botschaft, die wir haben. Aber bitte die andere Botschaft nicht durchstreichen. Gott hasst Sünde. Es ist nicht so, dass er Sünde irgendwie, naja, ein bisschen unschicklich findet oder, naja, wäre schon, wenn Sünde nicht vorkommt, aber ihr seid ja alle Menschen. Nein, er hasst Sünde. Gott nimmt Sünde sehr ernst. Weil Gott die Sünde ernst nimmt und nur weil Gott Sünde ernst nimmt, musste sein Sohn auf diese Erde kommen, musste diese Lebensjahre hier verbringen und musste dann am Ende verspottet, bespuckt und am Ende schlussendlich getötet werden. Der Grund, dass Jesus am Kreuz hing, ist Sünde. Deswegen nehmen wir bitte Sünde auch ernst. Ich bin auf Seite 2. Wenn wir sagen, der Typ da vorne macht jetzt Bibelschulunterricht, ist ja traumhaft, aber ich brauche das nicht. Dann, vielleicht habt ihr recht. Vielleicht habt ihr wirklich damit recht. Also man kommt ins Himmelreich, auch wenn man eine schlechte Hamartiologie hat. Also eine falsche Lehre über Sünde im Kopf. Ich glaube aber, dass eine schlechte Hamartiologie, also ein falsches Wissen über Sünde, zu bestimmten Konsequenzen führt. Erstens, eine schlechte Hamartiologie macht Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist klein. Dann fällt uns nämlich das Lob Gottes und die Teilnahme am Mahl des Herrn schwer. Zeile 46, wer möchte, ergänzt Mahl des Herrn oder Brot brechen. Habe ich vorhin erklärt, das ist hier vorne der Begriff für die Lehre über die Sünde. Also, wenn wir ein schlechtes Wissen über Sünde haben, machen wir Gott klein und damit fällt uns die Teilnahme am Mahl des Herrn schwer. Zweite Konsequenz, das führt automatisch auch zu einer schlechten Mission und Evangelisation. Zeilen 48, 49, Mission und Evangelisation. Wenn ich nicht mehr weiß, was Sünde wirklich bedeutet, was soll ich den Menschen denn sagen, warum sie in die Hölle kommen? Ja, der Prediger hat gesagt, Sünde ist schlecht. Irgendwas hatte Gott dagegen. Ich kann jetzt auch nicht genauer erklären, aber nimm mal sicherheitshalber Jesus an. Ja, was ist denn das? Wenn wir aber überzeugt sind, wie überaus sündig Sünde ist, dann haben wir eine Motivation und auch eine Argumentation in der Mission oder Evangelisation. Zeile 50, dann zerstören wir mit einer schlechten Hamartologie auch unser Gemeindeleben, da dann heilende Gemeindekorrektur gar nicht oder falsch betrieben wird. Ich hoffe, dass nach 10 Monaten des Predigens über Matthäus 18, ihr wisst, was heilende Gemeindekorrektur ist. Kirchenzucht könnt ihr es auch gerne nennen, wenn ihr den Begriff toller findet. Sündigende Geschwister bekommen bei einer schlechten Hamartologie, bei einem schlechten Verständnis von Sünde nicht unsere Unterstützung, die sie doch so dringend brauchen. Hast du hingegen ein gutes Verständnis von dem, was Sünde ist, dann verstehst du, wie gerecht Gott ist. Dann verstehen wir Gott. Zweitens, dann wird uns auch die Gnade, die er uns in Jesus Christus anbietet, viel wichtiger, viel größer, viel kostbarer, viel farbenfroher. Dann verstehen wir auch, wovon der Heilige Geist uns überführt hat. Es heißt, Jesus Christus hat gesagt, dass der Heilige Geist uns von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt. Ja, wovon hat uns der Heilige Geist überführt? Was hat Gott in uns bewirkt, bevor wir uns bekehrt haben? Und was tut er immer noch? Und dann verstehen wir auch, welche befreiende Bewirkung ein Sündenbekenntnis hat. Wenn wir wissen, was Sünde ist und was ein Sündenbekenntnis ist, wie das uns befreien kann von Schuld. Und deswegen die Zusammenfassung, so wie du über Sünde denkst, so denkst doch über Gott und die Welt. Denkst du falsch über die Sünde, denkst du auch über das Verhältnis Gott und diese Welt falsch. Denkst du richtig über Sünde, denkst du richtig über Gott und die Welt. Und vielleicht ist das Motivation. In Daniel 9, Vers 5 betet Daniel ein Gebet zu Yahweh ausdrücklich, das steht in Vers 4. Und da betet er, ach Herr, du großer und furchterregender Gott, in unerschütterlicher Treue stehst du zu deinem Bund mit denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Doch wir haben gesündigt, wir haben uns an dir vergangen und gottlos gehandelt, wir haben uns aufgelehnt und wir sind abgewichen von deinem Gebot und Gesetz. Yahweh wird hier angebetet, nicht als der liebe Gott, sondern als der große und furchterregende Gott. Wenn wir über Sünde nachdenken, müssen wir einen großen und furchterregenden Gott auch vor Augen behalten. Er ist die Instanz, die Gesetze erlässt. Wenn es in Matthäus 18, 15 hieß, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin. Dann ist mit Sündigen nicht gemeint, er verstößt gegen irgendeine Regel, die Birgit und Ansgar sich ausgedacht haben, oder es ist irgendwie, er hat die falsche Krawatte heute um bei der Predigt, sondern es geht immer um den Willen Gottes. Ein Mensch, der sündigt, verstößt gegen den moralischen Willen Gottes. Und wenn ich das sehe beim Leben eines Bruders oder einer Schwester, dann soll ich hingehen. Aber entscheidende Instanz, gesetzgebende Instanz, würden wir sagen, ist Yahweh, kein anderer. Wenn man sich das Gebet genauer anguckt, was in den Zeilen 63 bis 66 steht, dann merkt man, dass er da so eine Auflistung macht. Und Leute, die gewohnt sind, Neues Testament zu lesen, würden dann dazu vielleicht übergehen zu sagen, es gibt einerseits die Möglichkeit zu sündigen, denn das steht ja da, doch wir haben gesündigt. Und andererseits könnte man sich an Gott vergehen. Oder drittens, man könnte gottlos handeln. Viertens, man könnte sich auflehnen oder sechstens, siebtens, achtens weitere Punkte aus dieser Liste erfüllen. Das Hebräische tickt da anders. Hier geht es nicht darum, dass diese ganzen Begriffe voneinander getrennt werden sollen, sondern der Hebräer verwendet gern mehrere Begriffe, um eigentlich genau das Gleiche zu beschreiben. Und deswegen all diese Begriffe beschreiben Sünde. Ein amerikanischer Theologe hat versucht, Sünde in der kürzestmöglichsten Form zu definieren. Und ich habe euch hier vorne die Definition mit rangeworfen. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung oder Taten, Gesinnung und Natur. Das schreibt Wayne Grudem. Und deswegen können wir aus 3 Blickwinkeln das Ganze betrachten und kommen am Ende zu 5 Ergebnissen. Jetzt seid ihr vielleicht schon verwirrt. Am Ende werden wir 5 Ergebnisse haben, die sich in dieser Tabelle darstellen werden. Diese Tabelle habt ihr bei euch auch mit ganz, ganz vielen Lücken. Und wenn ihr möchtet, versucht ihr das im Laufe des Vortrages entsprechend auszufüllen. Zu den Überschriften, positiv und negativ, bitte nicht übersetzen mit gut und böse. Sünde ist immer sündig, immer schlecht. Es gibt keine positive Sünde. Das ist ein philosophischer Ansatz der Betrachtung, den wir hier gewählt haben. Das Erste, was wir tun können, ist, und das ist jedem Kind klar, Sünde ist, wenn wir tun, was Gott verboten hat. Meine kleine Amy, 10 Jahre, fragte mich heute Morgen, worüber ich predige, und ich meinte über Sünde. Dann guckte sie, so ähnlich wie in meiner Einleitung, ja, was willst du dazu sagen, Papa? Dann meinte ich, ja, was ist denn Sünde? Naja, wenn ich stehle. Ja, und wenn ich lüge. Und wenn ich frech bin. Okay, all diese Punkte waren richtig. Das sind Sünden, weil wir nämlich tun, was Gott verboten hat. Das Brechen irgendwelcher Gesetze ist damit nicht gemeint, sondern das Brechen der Gesetze Jahwes. Und deswegen formuliert Nathan in seiner Rede an David, 2. Samuel 12, Vers 9, warum hast du das Wort Jahwes verachtet und getan, was ihm missfällt? Ihr wisst, worum es geht. David und Bathseba, der Ehebruch und noch andere Dinge, auf die wir gleich noch genauer eingehen. Und Nathan sagt, du hast das Wort Jahwes verachtet. Das ist Sünde. Das, was Gott gesagt hat, zu verachten. Und getan, was ihm missfällt. In Vers 10 tadelt Gott ihn dann wegen derselben Angelegenheit mit einer abweichenden Formulierung. Er sagt, du hast mich verachtet. Nicht mich Nathan, sondern mich Jahwe. Also wer das Wort Gottes verachtet, verachtet Gott. Wer sündigt, verachtet Gott. So hart ist das Thema. Zeile 95, das Gesetz Gottes zu übertreten heißt, Gott mit Füßen zu treten. Das Gesetz Gottes zu übertreten heißt, Gott mit Füßen zu treten. Denn er definiert, was Sünde ist und was Recht ist. Und Sünde ist Übertretung des Gesetzes Gottes. Ich möchte dieses Ereignis rund um Bathseba und David und Uriah und wie sie alle Beteiligten heißen, nochmal mit euch genauer angucken, unterstellend, dass ihr das Grundgeschehen kennt. Welche Sünde hat David denn getan? Zeile 99. Er schaute Bathseba beim Baden vermutlich voyeuristisch zu. Das steht jetzt nicht genau da, aber ich nehme an, dass er da hingeguckt hat und das schick fand, was er beim Baden sehen konnte. Zumindest die folgenden Taten deuten das an. Welches Gebot wurde übertreten? Du sollst nicht begehren. Danke. Zeile 99-100. Nicht begehren. Er hatte Unzucht und dann Ehebruch mit ihr getrieben. Also Ehebruch, Unzucht, wie auch immer ihr das auseinander differenzieren wollt, ist jetzt nicht die Übung hier. Welches Gebot wurde übertreten? Sag's. Ja, genau, wunderbar. Manchmal gibt es auch einfache Fragen bei mir. Es tut mir leid. Ich werde mir mehr Mühe geben, es komplizierter zu machen. Dann, er hatte ihrem Mann das so gezeugte Kind dann unterschieben wollen. Hat er sich alle Mühe gegeben, dass er nach Hause kommt, damit, wenn dann ein Kind entsteht, er denkt, es wäre sein Kind. Welches Gebot hat er gebrochen? Das ist ein bisschen komplizierter, ha? Vielleicht auch, ja. Ich habe es bei mir persönlich unter, du sollst nicht lügen, gepackt. Aber man muss schon mal um die Ecke denken. Aber im Grunde genommen, er versucht, eine Wahrheit zu vertuschen und eine Lüge in den Raum zu stellen. Das ist dein Kind. Freu dich doch über dein Fleisch und Blut. Also ich würde sagen, Lügen, Zeile 104, Falschzeugnis geben, passt da einfach von der Länge her gar nicht in das Feld. Und dann hat er andere angewiesen, diesen Ehemann im Krieg sterben zu lassen. Ein Verstoß gegen welches Gebot? Du sollst nicht töten, oder ich übersetze lieber, du sollst nicht morden. Schreibt hin, wie es für euch recht ist. Du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. All diese Sünden hat David gegenüber Menschen getan. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich eigentlich hin will. Das war jetzt nicht das Spannende. Das ist nur der Anlauf. Diese Sünden hat David gegenüber Menschen getan. Aber David, der ein Mann war, der Gott besser kannte als viele andere, er formuliert in seinem Bußpsalm, in diesem Psalm, den er als Antwort auf dieses ganze Geschehen schreibt, Psalm 51, da schreibt er in Vers 5 und 6, ja, ich erkenne meine Vergehen. Meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Und jetzt kommt die Formulierung. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist vor dir. Darum hast du recht mit deinem Urteil. Rein stehst du als Richter da. Stellt euch Uriah und Bathseba vor. Dieser Psalm lief im Radio. Okay, sie hatten kein Radio. Aber wenn ihr euch die Einleitung des Psalms anguckt, das wurde an den Chorleiter gegeben. Der Chorleiter des Königs hat das mit seinem Chor eintrainiert und dann haben sie irgendwann diesen Psalm vorgetragen. Vermutlich in Moll. Zumindest am Anfang. Das ist öffentliche Botschaft gewesen, was er hier schreibt. Und Uriah und Bathseba schlucken, wenn sie das hören, wenn es da der Chor vielleicht mit voller Inbrunst singt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Musste sich nicht in Bathsebas Kopf die Frage bilden, was ist mit mir? Was ist mit meinem Mann? Aber Jahwes Größe überstrahlt alles. Und damit ist auch die Übertretung gegen ihn derart groß, dass die unzweifelhaft vorhandenen schlechten Taten gegen Menschen in den Hintergrund treten. Über den Punkt muss man ganz viel Zeit nachdenken, weil ich finde es immer noch für mich so eine intellektuelle Hürde, zu sagen, der macht diesen Mord, der macht diese Lüge, der macht diesen Ehebruch, der macht dieses Begehren, all diese Gebote, gegen die er da verstößt. Alle von der zweiten Tafel der 10 Gebote, also der zwischenmenschlichen Gebote. Er verstößt so viel gegen Menschen und David erdreistet sich zu sagen, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und das kann man nur verstehen, wenn man merkt, wie groß Gott ist und wie klein wir Menschen sind. Dass das Übertreten des Gesetzes Gottes, das alles überstrahlend ist. Ihr könnt in eurer Tabelle mindestens jetzt diese beiden Begriffe oder diese beiden Kästchen ausfüllen. Das erste Kästchen hier mit Tatsünden überschreiben und das zweite, weil ihr es noch nicht getan habt, heißt das Wort, glaube ich, in unserer Sprache. Ich lese hier tun und will getan sagen. Das ist schon eine intellektuelle Herausforderung hier vorne. Also, schreibt bitte in das zweite Kästchen dann, wir tun, was Gott verboten hat. Neben dem gibt es, und jetzt versteht ihr vielleicht auch die Begrifflichkeiten positiv und negativ ein bisschen besser, auch die Möglichkeit, nicht zu tun, was Gott geboten hat. Nicht tun, was Gott geboten hat. Hier tue ich etwas, deswegen positiv. Hier tue ich etwas nicht, negativ. Und das nennt man, diese rechte Spalte kann man auch, wenn man möchte, mit Unterlassungssünden überschreiben. Das ist eine Sünde, weil wir das Richtige unterlassen. Und ich hoffe, das werde ich nachher nochmal in der Zusammenfassung dann bringen, dass wir langsam unruhig werden. Weil in dem Quadranten hier, wenn man bei 5 Kästchen vom Quadranten zu reden, ist auch lustig, in diesem Kästchen hier, da sind wir meistens noch relativ sicher. Ja, wir lügen auch mal oder werden auch mal zornig oder was auch immer. Aber das meinen wir irgendwie noch im Griff zu haben. Und ich sage euch jetzt schon, mit jeder weiteren Kategorie wird es immer schlimmer. Bis wir am Ende nur unseren Bankrott erklären können. Sünde ist auch, die richtigen Dinge nicht zu tun. Sünde kann auch, Zeile 120, durch Unterlassen geschehen. Das Gesetz gebietet etwas und wer es nicht tut, der sündigt. Ihr kennt alle diesen als Praktiker so beliebten Apostel Jakobus, der an einer Stelle sagt, wer also weiß, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde. Jakobus 4,17. Du weißt, was du tun sollst, tust es nicht. Sünde. Unterlassungssünde im Bereich der Taten. Jakobus bringt an anderer Stelle seines Briefes ein praktisches Beispiel. Er verwendet das Wort Sünde nicht, aber er beschreibt trefflich einen toten Glauben. Und zwar heißt es in Jakobus 2, die Verse 15 bis 17, stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Dieser fromme Wunsch. Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Schade, dass Harald nicht da ist. Harald ist ja, wow, das wandelnde Lexikon, oder? Oben eine Frage reinschmeißen, blub, kommt unten eine Antwort raus. Westminster Bekenntnis würde er vermutlich 5 Minuten unvorbereitet eine Erklärung abgeben können, was das Westminster Bekenntnis ist, wo andere sagen, Westminster, gibt es einen Fußballverein. Also im 17. Jahrhundert haben sich Theologen zusammengesetzt, um für die Kirche einfach mal zusammenzufassen, woran glauben wir eigentlich? Eine interessante, herausfordernde Aufgabe, aber eine lohnende Aufgabe. Und Sie haben sich natürlich zwangsweise auch Gedanken gemacht darüber, was ist Sünde? Und interessanterweise haben Sie mit der Unterlassungssünde begonnen. Sie haben nämlich definiert, Sünde ist jeglicher Mangel an Übereinstimmung mit Gottes Gesetz oder dessen Übertretung. Jeder Mangel an Übereinstimmung mit Gottes Gesetz. Dieser gemeinhin gut bekannte Spruch, wer schläft, sündigt nicht, ist also falsch. Ist eine Lüge. Schlafen als solches ist jetzt nicht die Sünde. Aber wenn man die ganze Zeit pennt, obwohl man die Gelegenheit und die Möglichkeit hätte, Gutes zu tun, dann sündigt man schon. Ich befürchte, dass sich auch viele Christen damit zufrieden geben, wie ich vorhin sagte, wenn sie keine Tatsünden dieser Art mehr begehen. Dass wir aber vielleicht das hier als nebensächlich bezeichnen würden. Zeile 137, Unterlassungssünden werden von Christen häufig unausgesprochen als nebensächlich verstanden und sind salonfähig geworden. Provokative Testfrage, was ist schlimmer? Eine falsch ausgefüllte, also wissentlich falsch zu meinen Gunsten ausgefüllte Steuererklärung oder die nicht genutzte Chance, Jesus Christus als Retter zu bezeugen? Ich sehe hier einen enormen Änderungsbedarf in der Christenheit. Und damit ähneln wir allen Religionen. Wir lieben es, eine Formel zu haben, du sollst das nicht tun und dann strengen wir uns an, das nicht zu tun. Und damit meinen wir glücklich zu sein. Das wäre dann der ganze Inhalt unserer Hingabe. Aber es stimmt nicht. Ein weiterer Gedanke soll deswegen unsere Selbstsicherheit, meine eingeschlossen, ein bisschen attackieren und zerbrechen. Unsere Selbstgerechtigkeit auch in Frage gestellt. Wusstet ihr, dass wir unser Herr Jesus Christus in einem seiner berühmtesten Gleichnisse die Unterlassungssünde hervorhob? Wir kennen alle das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, aufgeschrieben in Lukas 10, Verse 25, fortfolgende. Drei Menschen begegnen einem hilfsbedürftigen Mann, überfallen, zusammengeschlagen, ausgeraubt. Jesus zeigt mit dem Finger auf zwei dieser drei Leute, den Priester und den Leviten. Und die Frage, die im Raum steht, haben sie gesündigt? Der Priester und der Levit stehen stellvertretend für den Gesetzeslehrer, der Jesus befragte, wie er ewiges Leben haben könne. Kommt der Gesetzeslehrer, sagt, Lehrer, wie kann ich ewiges Leben haben? Und daraus entwickelt sich dieses Gleichnis. Dieser Gesetzeslehrer war stolz darauf, die Gebote Gottes zu halten. Hier, dieses Kästchen. All diese Gebote habe ich gehalten, heißt es an anderer Stelle. Es reicht in den Augen des Herrn Jesus aber nicht, dass wir nur vermeiden, das Böse zu tun. Jesus verdeutlicht durch dieses Gleichnis eindeutig, dass wir dennoch am Willen Gottes vorbeigehen können. Am Willen Gottes vorbeigehen, das ist interessanterweise auch eine der Bedeutungen eines hebräischen Wortes für Sünde. Eines der hebräischen Worte für Sünde heißt Zielverfehlung. Zeile 157, Zielverfehlung. Und ihr merkt, wie sich der Horizont öffnet. Es geht nicht nur darum, das Falsche nicht zu tun, sondern auch das Richtige zu tun. Die Sünden des Leviten und des Priesters bestand eben nicht darin, etwas Verbotenes getan zu haben, sondern darin, das Gebotene nicht getan zu haben. Ich nehme an, dass ihr mittlerweile die Tabelle ergänzt habt. Die Definition von Grudem war hier oben, Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung. Das haben wir jetzt hier in dieser Zeile Tatsünden bearbeitet. Wir kommen jetzt zum zweiten Begriff, Gesinnung. Gesinnungssünden. Tut mir leid, da fällt mir kein besseres Wort für ein. Gedankensünden könnte man auch sagen, aber es ist mehr als nur meine Gedanken. Deswegen Gesinnung, ich hoffe, dass euch das Wort halbwegs geläufig ist. Eine positive Gesinnungssünde wäre, wir denken, was Gott verboten hat. In unserem Kopf befinden sich Gedanken oder Wünsche oder Ziele, von denen Gott gesagt hat, so etwas sollst du nicht denken, nicht wünschen, nicht verfolgen. Welches war denn die erste Sünde, die der Kain begangen hatte? War es wirklich die des Mordes? War seine die erste Sünde, die Kain begangen hat, Abel zu ermorden? Ich glaube, Psalm 172, dass es die Sünde des Zornes oder des Neides war. Des Zornes und des Neides. Die 10 Gebote, Fremdwort Dekalog, endet mit einem klaren Wort zu Gesinnungen und Trachten des Menschen. Da heißt es, begehre nichts, was deinem Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch seine Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder sonst etwas, das ihm gehört. Vorher, weiter oben oder auf der anderen Tafel, je nachdem, hatte er gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Und hier wird am Ende nochmal dieses Thema der Gesinnungssünden angesprochen. Das eine ist, zu morden, das ist verboten, aber man soll noch nicht mal solche Gedanken denken. Das eine ist, du sollst nicht Ehe brechen, aber du sollst noch nicht mal die Frau begehren und so weiter und so fort. Also schon von Mose an gibt es die Warnung oder das Verbot von Gesinnungssünden. Gott unterstreicht sein Gebot vom Berg Sinai im Rahmen der Bergpredigt, also das Neue Testament, Jesus redet. Und da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, so lehrt Jesus, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Nicht nur der Mörder, schon der Zornige. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Auch eine Art Gericht. Und wer zu ihm sagt, du Vollpfosten, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Versucht das nicht zu unterscheiden. Also nach dem Motto, Vollpfosten ist nicht ganz so schlimm wie das andere. Es ist wieder so eine Art Parallelismus. All das darf nicht vorkommen. Und ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ich glaube, das kennen wir, dieses Thema, von daher bin ich jetzt auch relativ zügig vorgegangen. Gesinnungssünden in positiver Hinsicht, wir denken, was Gott verboten hat. Hat jemand einen Vorschlag, was in das vierte Kästchen gehört? Also die negative Sicht auf Gesinnungssünden. Das ist Theologie für Deutschsprechende, also das ist noch nichts kompliziertes. Ja, Maja? Wir denken nicht, was Gott geboten hat, genau. Ich habe es ein bisschen weiter gefasst, weil Denken ist mir zu eng, es geht um Gesinnung, deswegen habe ich formuliert, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Das schließt das Denken in meinem Deutschverständnis mit ein. Wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Nochmal, ich hatte vorhin behauptet, dass von Kategorie 1, 2, 3, 4 zu 5 es immer schwieriger wird für mich, vor Gott noch fröhlich zu sein. Wenn ich den Herrn Jesus mal ganz kurz ausgliedere in meinem Kopf. Das hier schon passiert mir zu häufig, dass ich eine verbotene Sache tue. Das passiert mir noch häufiger, dass ich gute Gelegenheiten einfach verstreichen lasse. Das hier ist ja was Geheimes. Ja, ich habe doch keinen umgebracht mit Messer in Herz und so. Aber was sich in meinem Kopf an Mord schon abgespielt hat, schrecklich. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, dann sage ich, das ist, solange ich nicht das fünfte Ding da unten aufschlage, das macht mich ja völlig fertig. Dieses Fehlen, so zu denken, so zu ticken, so zu streben, wie Gott tickt und strebt und denkt. Das bezeichnet die Bibel als Sünde und ich sage mir, ich armer Mensch. Ich hoffe, ihr fühlt euch ähnlich schlecht momentan. Wir sollen uns davon ja retten. Das versuchen Menschen hinzukriegen und vielleicht kriegt es auch irgendjemand hin, ja, die 10 Gebote zu halten. Der reiche Jüngling zum Beispiel tritt ja so auf, ich habe das alles gehalten. Hat den Falschen gefragt. Verkauf alles, was du hast. Ja, aber wenn schon das Schwierigste ist und wir es nicht packen und ich mir dann die Gesamtheit der Themen angucke, dann merke ich, wie überaus sündig ist die Sünde. Und die Bibel bezeugt ganz klar, dass die Tabelle halt noch nicht zu Ende ist. Ich bin jetzt in Zeile 199 ungefähr. Ich sündige nämlich nicht nur, wenn ich meinen Nächsten hasse, ihn beleidige, wenn ich ihm zornig bin oder tätlich ermorde. Es ist gleichwertig Sünde oder vielleicht in meinen Augen sogar noch schlimmere Sünde, wenn ich ihn nicht so liebe, wie ich ihn lieben sollte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tue ich das? Ihr habt ja noch nie einen Konflikt erlebt in eurem Leben. Ihr schwebt ja nur durchs Leben voller netter Leute um euch rum. Ich bin schon mal einem begegnet, den ich erwürgen möchte. Und wo ich dann überlege, den soll ich lieben wie mich selbst? Liebe deine Freunde oder liebe deine Feinde? Ich glaube, es steht irgendwo in der Bibel was mit Liebe deine Feinde. Und da merke ich, das will ich gar nicht. Ob ich es kann, ist auch eine ganz andere Geschichte. Aber nein, ich will gar nicht. Und damit sündige ich. Weil ich Gottes moralischem Willen nicht entspreche in dieser Gesinnung. Wenn Gott uns eine Gesinnung gebietet, Zeile 205, wir sie aber nicht haben, ist dies eine Unterlassungssünde. So ist auch die Spalte überschrieben. Genau das gleiche wie hier in der Kategorie 2. Oben bezieht sich auf Taten und unten auf unsere Gesinnung. Jesus sagt in denkbarer, knapper Form, liebt euch gegenseitig, das ist mein Gebot. Paulus unterstreicht, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt einander. Ist das unsere Gesinnung? Wenn mir irgendjemand was Böses tut, ist meine Gesinnung, ich will dir sehr gerne vergeben, so wie der Herr mir vergeben hat? Oder merke ich, nee, da in mir, da rebelliert alles. Nach dem Motto, erst die Faust ausfahren und dann für die Faust um Vergebung bitten. Aber die Faust, die sollte schon ausgefahren sein. Weil ich das will. Das letzte Kästchen könnte Inhalt für 3 Stunden weitere Betrachtung sein. Ich kürze es deutlich. Das 5. Kästchen unseres nicht vorhandenen Quadranten ist die Natur. Ihr merkt, ups, jetzt betreten wir plötzlich ein anderes Gebiet. Das war ja irgendwie noch logisch, die ersten 4 Bereiche. Sünde ist unsere Natur seit unserer Empfängnis. Grudem hat es ja so formuliert. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in 3 Dingen, nämlich Handlung, Gesinnung und Natur. Handlung und Gesinnung haben wir verstanden, jetzt kommen wir zur Natur. Wir haben uns bisher beschäftigt mit Sünden, in der Mehrzahl, Sünden, die der einzelne Mensch begeht, beziehungsweise die er durch Unterlassen des richtigen Handelns und Denkens ebenfalls begeht. Und all diese Sünden unterstreichen, dass Gott gerecht ist in seinem Richten. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen. Und David formuliert in seinem Bußheim, damit du gerecht bist in deinem Richten, rein erfunden in deinem Richten. Hier an diesen 4 Quadranten kann jeder, wenn er möchte, etwas beitragen und sagen, das habe ich gemacht. Ich bin von der Polizei mal verhaftet worden, weil ich geklaut habe. Ich bin straffrei ausgegangen, weil ich 13,8 Jahre alt war. Noch nicht strafmündig. Aber vor Gott war das eine Sünde. Jeder von euch könnte aus mindestens einem der Kästchen, vielleicht sogar aus allen 4 Kästchen, etwas berichten. Was ist mit Kästchen 5? Ich lese ein Zitat aus Römer 3 gleich vor. Und dann, wenn man auf die Formulierung achtet, dann merken wir, dass da noch etwas ist. Neben diesen 4 Dingen ist noch etwas, nämlich dieses 5. In Römer 3 formuliert Paulus in den Versen 9 und 10, was nun, haben wir Juden einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle, und jetzt kommt eine Formulierung, das ist jetzt Elberfelder Bibel, alle unter der Sünde seien, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es tut mir leid, ich muss es jetzt aus dem Kontext reißen, weil wir eine thematische Sichtweise auf das Ganze bekommen müssen. Mir geht es um die Formulierung, dass Paulus sagt, alle Menschen sind unter der Sünde. Eine sehr schwierige Formulierung. Was heißt denn unter der Sünde? Das meint nicht diese 4 hier oben. Dann hätte er sagen können, wir haben alle gesündigt. Aber er steht, wir sind unter der Sünde. Ryder Smith, ein Autor, schreibt, die Allgemeingültigkeit der Sünde ist ein Fakt. Bei genauerem Hinschauen fällt uns auf, dass jede Rede in der Apostelgeschichte, sogar diejenige des Stephanus und auch die Briefe, klar festhalten, dass alle Menschen gesündigt haben. Auch Jesus geht in den Evangelien davon aus. Jesus behandelt alle Menschen als Sünder. Obwohl es doch theoretisch möglich sein könnte, dass jemand diese Tat- und Gesinnungssünden nicht getan hat. Aber die Bibel geht davon aus, alle sind Sünder. Weil wir unter der Sünde sind. Es ist unsere Natur. Bis heute war das Wort natürlich ein positives Merkmal für Artikel aus dem Kühlregal. Ja, natürlich, natürlicher Joghurt oder so. Und jetzt merken wir, Natur kann auch was Schlechtes sein. Unser Charakter macht aus, was wir als Menschen sind. Und dieser Charakter ist sündig. Paulus formuliert im Epheser 2, Vers 3, dass wir von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Und das bedeutet, dass ausnahmslos alle Menschen schuldig sind vor Gott. Zeile 243, alle Menschen schuldig sind vor Gott. Einige sind jetzt vielleicht inhaltlich schon etwas ausgestiegen, es war vielleicht zu viel Information. Für die, die noch dabei sind, noch was draufgesetzt. Zu einer Zeit, als wir noch gar nicht gelebt haben, also als Ansgar und Jörg und Thilo und wie wir alle heißen, noch nicht gelebt haben, ist Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben. Richtig? Richtig. In seinen Augen waren wir von Natur aus Sünder. Zeile 246, Natur. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Zu dem Zeitpunkt, als sie den Herrn Jesus brutal ans Kreuz genagelt haben, hatten Jörg, Thilo und Ansgar noch keine einzige Sünde begangen. Da war noch nichts. Quadrant 1, 2, 3, 4. Und trotzdem hat Christus etwas getan. Hat er das nur für unsere Tatsünden getan? Nein, Paulus hatte formuliert, von Natur aus. Wir sind von Natur Kinder des Zorns. Wir werden gezeugt oder geboren, das ist, also technisch gesehen ist es die Zeugung, aber praktisch meistens erst die Entbindung. Seit unserer Empfängnis, seit unserer Geburt sind wir Sünder. Punkt um. Auch wenn du, kleine Madita, noch keine Chance hattest, 1, 2, 3 und 4 zu erledigen. Ja, jetzt grinst du. Du wüsstest, was ich dir gerade gesagt habe. Losgelöst also von unseren Tat- und Gesinnungssünden sind wir von Natur aus Sünder. Da könnte man jetzt noch länger drüber nachdenken. Rund um diesen Begriff von Natur aus Sünder zu sein, ranken sich Begriffe wie zum Beispiel Erbsünde oder Ursünde, Zeile 253, Erbsünde. Wenn du dich persönlich damit ein bisschen beschäftigen möchtest, wenn ihr als Hauskreis vielleicht Interesse habt, an der Stelle weiterzuarbeiten, ich habe euch einen, ich glaube, 2,5 Seiten Text auf meine Website gestellt, dann könnt ihr euch das gerne runterladen. Es gibt es in einer Schüler- und einer Lehrerfassung, also mit Lückentexten und mit ausgefüllten Lückentexten. Jetzt solltet ihr vorher definieren, wer was runterlädt. Und das Papier behandelt die Frage, woher kommt eigentlich die Sünde? Weil das ja total interessant ist, ja, wenn ich gar nicht, also ich kann was für die ersten 4 Sündenarten, aber für die 5. kann ich nichts. Ich bin von Natur aus ein Sünder. Wo kommt Sünde dann eigentlich her? Das ist doch eine interessante Frage. Hat Gott das gemacht? Hat Gott die Sünde geschaffen? Und damit beschäftigt sich dieses Papier. War bis gestern 17 Uhr eigentlich Inhalt dieser Predigt, aber ich dachte mir, mit der Zeit schaffe ich das nicht auch noch, deswegen rausgelagert. Wenn ihr möchtet, ladet ihr euch das herunter und besprecht es oder lest es einfach so. Sünde zieht Strafe nach sich. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 23. Das so ungeliebte Buch 3. Mose macht klar, auf Sünde folgt Blutvergießen. Lest 3. Mose und es wird euch entweder langweilen oder erschrecken. Aber wie viel Blut in diesem Buch fließt für jede Form von Sünde, ist schon erschreckend. Bei Sünde handelt es sich um eine sehr ernsthafte Sache und Gott nimmt es sehr genau mit Sünde. Und doch nimmt der Mensch, auch der wiedergeborene Mensch, sie leicht auf die Schulter. Ich war über Samuels Einleitung heute Morgen begeistert, als er uns zur Buße aufrief. Weil wir es nötig haben, dass man uns dazu aufruft und weil wir die Buße nötig haben. Sünde ist nicht bloß eine Übertretung der Gebote Gottes, sondern ich erinnere an die Rede des Propheten Nathan gegenüber David, diesem tollen David, diesem Mann nach dem Herzen Gottes, David. Was sagte er? Jede Sünde ist ein Frontalangriff auf den Gesetzgeber selbst, eine Auflehnung gegen Gott. Zeile 267, Auflehnung gegen Gott, eine Vergötterung des Selbst und ein vom Thron stoßen Gottes. Empfindest du das auch so, wenn du sündigst? Ich habe Gott ins Gesicht geschlagen. Ich habe ihn in den Hintern getreten. Sorry für die Formulierung. Ist das eine Sache zwischen dir und Gott, wenn du sündigst? Oder ist es eine Sache zwischen dir und einem Kodex, einer irgendwie schriftgeformten Regel? Gott hat seinen Willen in Schriftform geäußert, ja. Aber damit löst sich das Gesetz nicht von ihm, sondern Nathan sagt, wenn du das Wort Gottes verachtest, dann verachtest du Gott. Im übertragenen Sinne, steht jetzt nicht im Skript, wenn ich im Gebet Buße tue, wenn ich Gott um Vergebung bitte, stelle ich mir den Herrn Jesus vor, wie er auf das Kreuz gelegt wird. Und wie irgendeiner diesen langen Nagel nimmt und ihn an die Handgelenke des Herrn ansetzt. Ich stelle mir nicht den gekreuzigten Jesus vor, sondern den, dessen Nagel gerade auf dem Handgelenk, ich weiß nicht genau, hier glaube ich, also Bernhard sagt glaube ich, es wird hier reingejagt, andere sagen, es wird hier reingejagt, ist am Ende völlig egal. Also irgendwo wird der Nagel angesetzt und der Römer holt aus mit dem Hammer und den ersten Schlag, den er ausführt, der Grund dafür war meine Sünde. So versuche ich mir zu visualisieren, dass das, was ich jetzt gerade dem Herrn, wo ich ihn um Vergebung bitte, und ich weiß, dass ich Vergebung bekomme und ich mich auch darüber freue, aber ich will nicht, dass meine Bitte um Sündenvergebung so ein schnelles Ding ist, so wenn ich ihn außer den anrempel und sage, sorry Wolfgang, nach 3 Sekunden schon wieder vergessen habe. Ich will mir das plastisch machen, dass Sünde ein Schlag ins Gesicht des Herrn ist und nicht nur, ich habe eine Regel übertreten. Deswegen stelle ich mir diesen Nagel vor, und wie der Römer den ersten Schlag ausführt und sagt, im Namen von Ansgar Presang schlage ich zu. Ist völliger Blödsinn, weil er macht das im Namen Gottes da am Kreuz, aber ihr wisst vermutlich, was ich damit visualisieren will. Mir selbst, damit mir Sünde wehtut und leid tut. Gott wird Sünde bestrafen. Gottes Gerechtigkeit ruft förmlich danach. Seine Rechtschaffenheit verlangt eine Bestrafung von Sünde. Wäre Golgatha nicht geschehen, würden wir alle die Strafe bekommen müssen. Und wenn wir die Strafe nicht bekämen und es kein Golgatha gäbe, dann wäre Gott nicht gerecht. Gott musste bestrafen, weil es seinem Charakter der Gerechtigkeit entspricht. Aber indem er die Sünde bestraft, erweist er sich als dieser gerechte Richter. Was bleibt uns also übrig? Wir haben alle mit dieser schematischen Darstellung von Sünde unser Problem. Vielleicht haben wir akademischen Problem geschenkt. Ich habe aber gesehen, dass das Beispiele aus der Bibel sind, dass sich so die Bibel über Sünde äußert. Was bleibt jetzt übrig? Je höher die Kategorie, desto schlimmer ist es uns eigentlich. Desto schwerer fällt es uns, das zu erfüllen. Aber meine Meinung ist, und vielleicht teilt ihr die Meinung, je höher die Kategorie 1, 2, 3, 4, 5, desto egaler ist es uns. Also das Wort egal kann man nicht steigern. Ich erlaube mir das jetzt mal, ja? Desto gleichgültiger ist es uns. Wenn jemand von uns sagt, ich habe die Ehe gebrochen, erschrecken wir. Zu Recht. Wenn wir sagen, ich habe letzte Mal tolle Situation mit einem Kollegen gehabt. Ich hätte ihm von Jesus erzählen können. Aber ich hatte lieber noch Lust, ein Bier zu trinken und mit ihm über das letzte Dart-Turnier in England zu sprechen. Wer ist schlimmer, der Ehebrecher oder der das nicht gemacht hat, das Gespräch? Und dann merke ich, mein Denken ist völlig pervertiert. Verdreht. Falsch rum. Ja, und wenn wir dann auf die Gesinnungssünden kommen, oh Schreck, das ist uns nicht so wichtig. Gemeinde achtet meistens hierauf. Wehe, einer verstößt gegen eins der Gebote. Aber was ist denn, wenn jemand habgierige Gedanken hat? Soll ein Pastor in einer Gemeinde angestellt werden? Keine ausgedachte Geschichte. Eine Gemeinde sagt, wir brauchen jemanden, der sich vollzeitlich um die Gemeinde kümmert. Und die große Frage ist ja, wie viel zahlen wir ihm? Ja, es gibt so bestimmte Gemeinderichtungen, die sagen, naja, 450 Euro und dann kriegt er noch Kindergeld, kriegt er noch Wohngeld, kann er alle ganz viel vom Staat kriegen. Das ist eine interessante Herangehensweise. Ich kann jetzt diese Menschen, die sowas sagen, nicht persönlich bewerten, aber es könnte die Gefahr sein, dass da jemand habsüchtig ist und sagt, lass doch die Allgemeinheit für unseren Pastor zahlen. Wir sollten als Gemeinde möglichst wenig zahlen, damit wir privat noch möglichst viel Geld übrig haben. Wenn das eine Fünf-Mann-Gemeinde ist, verstehe ich, dass kein Geld da ist, aber ob eine Fünf-Mann-Gemeinde einen Vollzeitpastor braucht, ist auch eine Frage. Wenn mir aber eine 300-Mann-Gemeinde sagt, wir stellen unseren Pastor mit 450 Euro an, dann sage ich, oh, das ist eine interessante Wertschätzung des Dienstes und der arbeitet da noch 5 Stunden die Woche. Nö, der macht das eigentlich so 60-70%. Sage ich, und du kriegst auch so wenig Gehalt von deinem Arbeitgeber? Ein Ratgeber in einer solchen Situation hat einmal gesagt, ich kann euch sofort sagen, welches das richtige Gehalt für euren Pastor ist. Wir gehen jetzt alle raus zum Parkplatz und rechnen die Kaufpreise eurer Autos zusammen, teilen das durch 12 und wir haben den Monatslohn eures Pastors. Keiner ist rausgegangen. Da draußen standen die Daimlers und Merzers. Worum geht es? Es geht um etwas in mir. Das kriegt keiner mit. Wenn ich einen hier umbringe im Gemeinderaum, sieht man den Blutfleck und überlegt sich, wie kriegt man den weg? Aber diese Habgier in mir, die Geldliebe, das ist etwas, was wir irgendwie leider doch als salonfähig anerkennen. Und das ist nur ein Beispiel von diesem Quadranten. Und wenn jemand nicht nach dem trachtet, was Gott geboten hat, dann sind wir ganz schnell bereit zu sagen, nein, wir sind ja alles Sünder. Und wir haben recht, wir sind von Natur aus Sünder. Ich möchte, nicht weil ich Ansgar bin, nicht weil ich da drüber stehe, sondern weil ich als Prediger den Job habe, im Namen Gottes zu reden, ich möchte euch alle zur Buße aufrufen. Nehmt diese Tabelle und legt euer Leben dagegen. Scannt euer Leben mal. Haltet euch nicht so sehr am ersten Block fest. Das macht euer Gewissen schon vollautomatisch. Aber bei 2, 3 und 4 müsst ihr in manuelle Schaltung umschalten. Was hat sich in eurem Leben breit gemacht? Was geht ihr vielleicht gar nicht mehr an? Vielleicht auch deswegen, weil keiner aus der Gemeinde oder aus der Familie das sieht oder reklamiert. Aber was sieht Gott, der alles weiß, auch das, was ein Menschen ist? Dann ist Buße wichtig, unbedingt erforderlich. Tut Buße über jede erkannte Sünde. Nehmt vielleicht einen Vertrauten mit hinzu, der euch dabei begleitet. Gott kann und will und wird euch dann vergeben. Definitiv. Ohne Ausnahme. In Kolosser 1 heißt es, ihr wart weit von Gott entfernt. Ihr wart seine Feinde. Und eure Gesinnung zeigte sich in eurem bösen Tun. Doch nun hat er euch durch den Tod seines irdischen Leibes zu seinen Freunden gemacht, um euch heilig, rein und makellos vor sich treten zu lassen. Buße ist somit nicht der letzte Schritt im Leben eines Christen. Ich wollte euch traurig und bedrückt machen durch die Predigt, aber diese Bedrückung ist nicht mein eigentliches Ziel. Mein Ziel ist, Gottes Ziel hoffentlich ist, euch zur Buße zu führen, damit ihr vor ihn tretet und rein werdet. Und dann kannst du nach der Buße fröhlich ausrufen, danke Herr, dass du uns errettet hast. Du hast uns gewaschen. Du hast uns weißer gemacht, als es der Schnee auf den Höhen des Hermons ist, wo keine Verschmutzung den Schnee grau sein lässt und das strahlende Sonnenlicht die Eiskristalle leuchten lässt. So sind wir durch die Vergebung in deinen Augen, du großer König. Wir sind von jeder Sünde, jeder Kategorie von dir gebadet worden. Und wir glauben deinem Sohn, der gesagt hat, wer gebadet hat, ist ganz rein und er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein. Bitte, Herr, schenke, dass niemand von uns ein Judas ist, der nur mitläuft, aber überhaupt nicht gebadet ist. Amen.